willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute Professor Dr. Bernhard Pörksen zu Gast habe. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Er forscht zur Macht der öffentlichen Empörung und zur Zukunft der Reputation. Und gerade in diesem Jahr ist sein neues Buch erschienen mit dem Titel Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen. Und er geht darin der Frage nach, wie man eigentlich Menschen erreicht, die man nicht mehr erreicht. Es ist toll, dass wir über dieses Buch und über Ihre Forschung miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, Bernhard Pörksen.
Wunderbar, ich freue mich.
Ja, Zuhören, ein Thema. Ich habe im allerersten Moment daran gedacht, da gab es doch mal ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Buch, 1973 erschienen von Michael Ende mit dem Titel Momo, ein Kind, ein Mädchen mit einem schwarzen Lockenkopf, schon von der Erscheinung her sehr auffällig, aber vor allem hatte sie die Gabe, gut zuzuhören und hat damit ja die Fantasie der Menschen auch angeregt. Und ich habe mich im ersten Moment gefragt, inwiefern Momo mit ihrem neuen Buch zu tun hat.
Ich würde sagen, Momo hat nichts mit meinem neuen Buch zu tun, aber natürlich kenne ich diese bezaubernde Passage von Michael Ende, wo er darüber schreibt, wie die kleine Momo zuhören konnte. Und sie konnte eben so zuhören, dass sich Menschen beheimatet, akzeptiert, in einem umfassenden und tiefen Sinne gehört und verstanden fühlen. Und diese Ursehnsucht nach dem Gehört und Verstanden werden, die spielt schon untergründig eine Rolle. Wir haben aktuell, und wir werden sicher darüber sprechen, im Prozess dieser laufenden Medienrevolution eine totale Veränderung der Kommunikations- und damit der Zuhörverhältnisse, die in die Tiefe reicht. Dauerunterbrechung, Tremolo der Push-Nachrichten, Erregungsstichflammen. Aber diese Ursehnsucht nach dem Gehört und Verstanden werden, die ist nicht totzukriegen. Und vielleicht mag der eine oder andere Hörer mal so ein Erlebnis, das ihm als besonders schön erinnerlich ist, am inneren Auge vorübergleiten lassen. Ich würde fast behaupten, irgendwie, auf irgendeine Weise hat das zu tun mit dem gehört werden, verstanden werden, mit dem sich öffnen gegenüber anderen oder auch gegenüber sich selbst.
Ja, es klingt ein bisschen danach, als sei Zuhören in Ihrem Verständnis eine Kunst. Vielleicht ist es eine Kulturtechnik. Kulturtechniken muss man erlernen im gesellschaftlichen Miteinander. Ich würde vielleicht umgekehrt mal fragen, haben wir verlernt, einander zuzuhören?
Unter den gegenwärtigen Diskursbedingungen wird es zumindest immer schwieriger. Nun, ich glaube, man muss sagen, wir Menschen sind überhaupt nicht besonders gute Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde das für mich selbst sagen, selbst nach diesem Buch, an dem ich fast 10 Jahre gearbeitet habe, oder ich habe fast 10 Jahre Menschen zugehört, die in diesem Buch vorkommen. Wir sind bestätigungssüchtige Wesen. Wir lieben unsere Urteile und Vorurteile und versuchen, die nach Kräften in der Welt da draußen wieder zu entdecken. Das macht das Zuhören schwer. Aber es gibt diese laufende Medienrevolution, die dritte große der Menschheitsgeschichte nach der Erfindung der Schrift, nach der Erfindung des Buchdrucks, die Vernetzung der Welt. Und dadurch wird das Zuhören schwieriger. Sehen Sie, wir organisieren unsere Diskurse nun neu nach den Prinzipien der Werbeindustrie. Wir werden bombardiert mit unterschiedlichsten Marketing- und Werbeangeboten. Wir erleben die Fragmentierung von Aufmerksamkeit. Einige der intelligentesten Menschen im Silicon Valley tun nichts anderes, als durch variable Belohnungen, durch behavioristische Techniken, durch Überzeugungstaktiken unsere Aufmerksamkeit zu bannen, sie am Bildschirm zu halten. Und die unterbrechungsfreie Zuwendung, die Öffnung gegenüber dem anderen, ich verstehe Zuhören eigentlich als eine Metapher für Offenheit, wird dadurch zumindest schwieriger.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Verschiebung vom Zuhören vielleicht zum Zuschauen, möglicherweise auch ein Effekt eben der digitalen Transformation, um nicht zu sagen Revolution. Vielleicht können wir da später noch mal drauf zurückkommen, wenn wir so ein bisschen den Ausblick wahren. Wie geht es nun weiter? Aber lassen Sie uns vielleicht erstmal starten mit dem Ausgangspunkt des Buches. Und ich habe von Ihnen gelesen, das Zitat Zentralität des Zuhörens in der Demokratie bei gleichzeitigem kommunikativen Klimawandel. Da steckt so viel Prämisse drin, so viel Anforderung eigentlich schon an das Publikum und zugleich steckt da auch so viel Aufregungspotenzial drin. Was ist damit gemeint, also mit der Zentralität des Zuhörens in der Demokratie und der kommunikative Klimawandel?
Nun, das Zuhören, das wurde mir klar, je länger ich über dieses Thema nachdachte, ist so etwas wie die elementarste Form von Kommunikation. Sehen Sie, ohne das Zuhören ist alles nichts. Ohne das Zuhören gibt es kein Gespräch, gibt es keinen Streit, gibt es keine gelingende Versöhnung. Im Zuhören, und eben deswegen ist gerade in unserer Zeit dieses Zuhören so bedeutsam, entdecken wir den anderen, verstehen wir den anderen in seiner Andersartigkeit, auch in seiner Fremdheit, vermögen wir das Trennende zu erkennen, aber auch das Verbindende zu sehen. Also die Kommunikationsbrücke, die man nun zu entwerfen vermag, um jemand anders in seiner Eigenwelt, in seiner Eigenwirklichkeit tatsächlich zu erreichen, die wird ja erst durch das Zuhören sichtbar, indem ich mir nicht darüber Gedanken mache, wie kann ich ihm meine Wahrheit reindrücken, sondern indem ich mir darüber Gedanken mache, wie kann ich verstehen, wer der andere wirklich ist. Und wenn man so fragt, wenn man also wirklich zuhört, in der Tiefe zuhört, dann kann man sich dem anderen zuwenden. Und der kommunikative Klimawandel wird aus meiner Sicht wesentlich dadurch ausgelöst, dass wir mit der Vernetzung Kommunikationsinstrumente haben, die uns latent überfordern. Ich würde sagen, Vernetzung verstört. Vernetzung hat ungeheuer viele Möglichkeiten. Menschen, die krank sind, marginalisiert sind, in besonderer Weise verwundbar sind, können sich verbünden. Großartig, die Utopie der Vernetzung ist nicht tot. Aber unter den gegenwärtigen Medien- und Kommunikationsbedingungen der Vernetzung sehen wir, so meine These, zu viel, zu schnell, zu unmittelbar, zu direkt auf einem einzigen Kommunikationskanal. Und das ist eine Tiefenursache der großen Gereiztheit. Also die Techniken der Abkühlung schwinden, die Möglichkeiten der Distanzierung schwinden. Wir sehen eben auch, was unser Nachbar auf Facebook über Corona gepostet hat oder was der oder die über die AfD denkt. Wir registrieren jeden einzelnen Anschlag irgendwo am anderen Ende der Welt in Sekundenschnelle auf unser Smartphone blickend. Und dieses totale Verfließen von Informationsgrenzen verstört und überfordert.
Was ist denn dann, wenn Sie das so beschreiben, und das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja gerade den Bundestagswahlkampf auch erlebt und eben auch die Angriffe von außen, wo also sowohl das Kommunizieren als auch das Zuhören ja manipuliert oder mindestens beeinflusst werden soll. Mit Manipulation meine ich vor allem, wenn es um Desinformationen von außen geht. Wollen Sie mit dem Buch aufklären darüber? Wollen Sie wachrütteln, dass man wieder besser zuhört? Geht es ums Beruhigen oder ums Provozieren? Was ist das Anliegen Ihres Buches, wenn Sie das zusammenfassen wollten?
Ich würde sagen, dieses Anliegen ist sehr viel leiser oder sehr viel stiller. Sehen Sie, ich sehe Bücher schreiben als so eine Art Flaschenpostpublizistik. Also man macht so einen Brief in eine Flaschenpost und wirft die Flaschenpost ins Meer. Vielleicht geht sie sofort unter. Vielleicht wird sie von irgendjemand aufgegriffen. Vielleicht wird sie erst nach Jahren entdeckt. Also ich habe mich von so einem unbedingten Wirkungswunsch verabschiedet. Der macht nur verspannt und hilft einem in gar keiner Weise, wenn man denkt, man hat nun eine Mission. Nein, das ist eher so eine leise Intervention vom Spielfeldrand. Ich wollte keinen Beziehungs- und Psychoratgeber schreiben. Ich glaube, dass die psychologischen Sprachspiele zu mächtig sind. Ich wollte versuchen, Zuhören in der Tiefe zu verstehen und habe deshalb manchen Menschen bis zu 10 Jahren, wie erwähnt, zugehört, habe mich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt. Warum hat man die Betroffenen an der Odenwaldschule, einer gefeierten UNESCO-Modellschule, so lange überhört von dem, was sie erzählten? Warum wird die Klimakrise, obwohl sie immer greifbarer wird und in so einen Nah- und Erfahrungshorizont hineinrückt, nicht wahrgenommen in der Bedrohlichkeit, in der sie längst existiert? Und dies seit Mitte der 80er oder Ende der 80er Jahre ist alles wesentlich bekannt und trotzdem sind die CO2-Emissionen im letzten Jahr so hoch gewesen wie noch nie in der Menschheitsgeschichte zuvor. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie im Silicon Valley kluge Menschen daran arbeiten, hinter dem Bildschirm sitzend unsere Aufmerksamkeit zu destabilisieren. Also ich wollte sozusagen das Zuhören, das Zuhörthema, das ja oft so was Verkitschtes, Banalisierendes, Beziehungsratgeberhaftes hat, dem wollte ich eine neue Ernsthaftigkeit oder will ich eine neue Ernsthaftigkeit zurückgeben, aber ohne Rezepterwartung. Also wenn man irgendwas sagen kann, dann würde man sagen, das Zögern lernen, sich vom Sofortbescheidwissertum verabschieden, das trainieren, was Zen-Buddhisten den Anfängergeist nennen, aber bitte keine Rezepte. Und in diesem Sinne ist Kunst gemeint. Es geht um eine Kunst des Herausfindens, passend zur eigenen Person, passend zur je besonderen Situation. Und diese Kunst des Herausfindens ist immer individuell. Und insofern habe ich viele Menschen über Jahre hinweg begleitet und die in einem entscheidenden Moment zugehört haben oder die auf ihre Weise unter diesen erschwerten Bedingungen im großen Rauschen der Medienwelt um das Gehörtwerden ringen.
Aber trotz dieser Entschleunigung, die Sie da gerade beschreiben, in diesem vielleicht langatmigeren Zuhören, und das ist sehr, sehr positiv gemeint, sind Sie ja Wissenschaftler. Und insofern will ich da doch noch mal ein bisschen nachbohren, ob es da vielleicht nicht trotzdem noch eine tiefere Kernidee im Buch auch gibt, die vielleicht doch wissenschaftlich dann auch gerahmt ist. Also ich denke beispielsweise daran an diese Unterscheidung, die Sie aufmachen zwischen dem sogenannten Ich-Ohr, also den eigenen Urteilen oder auch Vorurteilen, und dem Du-Ohr, also die Welt der anderen, wie man sie wahrnimmt. Und vielleicht können Sie das zum einen mal ein bisschen einordnen und erläutern, was sich hinter diesem Motiv oder hinter dieser Kernidee im Buch versteckt. Und dann würde ich aber auch gleich noch eine Frage mit anschließen, weil ich mich gefragt habe, ob da vielleicht so ein S-Ohr, würde ich es einfach mal nennen, möglicherweise als theoretische Figur oder Ergänzung fehlt, weil man, oder ob man es ergänzen könnte, weil man natürlich auf die Idee kommen könnte, als Mittler gibt es jetzt eben mit KI vielleicht noch eine neu hinzugekommene Instanz. Oder habe ich dieses Ich-Ohr und Du-Ohr vielleicht einfach nur falsch verstanden?
Ich weiß nicht, ob falsch, aber ich verstehe es in der Tat anders. Vielleicht zunächst, ich habe tatsächlich versucht, ein zweistimmiges Buch zu schreiben. Also einerseits als Wissenschaftler, andererseits als jemand, der versucht zu erzählen, der sich vom Ich-Tabu des wissenschaftlichen Schreibens verabschiedet. Man darf nicht ich sagen. Sie wissen es besser als ich, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler. Man darf um Gottes Willen keine Geschichten erzählen und bloß keine kreativen Metaphern verwenden. Also das Ich-Tabu, das Metaphern-Tabu, das Erzähltabu. Die habe ich fröhlich geschleift. Ich wollte erzählen, ich wollte kreative Metaphern verwenden. Ich wollte vom Ich sprechen. Und nach Jahren dieser Auseinandersetzung mit dem Zuhören würde ich sagen, das ist die zentrale Unterscheidung, bei der ich angelangt bin. Es gibt zwei Formen der Aufmerksamkeit. Ein Ich-Ohr zuhören, geleitet von der Frage, stimmt das, was der andere mir sagt, nach meiner eigenen Auffassung? Also die eigenen Filter sind hier sehr mächtig und man hört dann in Wahrheit vor allem oder ganz und gar sich selbst. Und wenn man dann etwas hört, was einem gefällt, sagt man, guter Mann, gute Frau und hat so ein Harmonieerlebnis und sagt, ja, stimmt, genau. Und dann gibt es ein Du-Ohr, nicht egozentrische Aufmerksamkeit, orientiert an einer ganz anderen Frage, nämlich, in welcher Welt ist das, was der andere mir sagt, wahr? In welcher Welt ist es plausibel? Und dieser Umschlagpunkt von einem Ich-Ohr, egozentrischer Aufmerksamkeit zu einem Du-Ohr, Zuhören, nicht egozentrische Aufmerksamkeit, hat mich fasziniert. Also wie entsteht, das ist die Ultrakurzfrage, das Rätsel des ganzen Buches, wie entsteht geistige Offenheit? Wie funktioniert geistige Offenheit? Man sieht eben, das ist schwer. Es gibt Ängste, es gibt Zuhörblockaden, es gibt die neue Mediensituation, es gibt das Ekelhafte eines Themas. Denken Sie an sexualisierte Gewalt. Es gibt die Besonderheiten einer Krise. Denken Sie an die Klimakrise in ihrer ungeheuren Abstraktheit und diffusen Bedrohlichkeit und in der Schwierigkeit, sie mit einem Täter-Opfer-Narrativ so ganz leicht dingfest zu machen. Also es gibt je besondere Zuhörblockaden und die versuche ich auf dem Weg zu mehr geistiger Offenheit zu erforschen. Ob es da ein S-Ohr der KI noch gibt, da hätte ich meine Zweifel. Also aus meiner Sicht ist das existenzielle Zuhören, von dem ich spreche, diese Form von geistiger Offenheit, angewiesen auf das Miteinander von Menschen.
Und da sind wir vielleicht auch bei der Qualität vom Zuhören und dem Wert von Zuhören. Sie hatten das eben schon einmal angetippt. Ich würde es gerne noch mal aufgreifen. In Ihrem Buch finde ich die Aussage, dass Zuhören eher eine niedere Tätigkeit in der Sphäre der Kommunikation ist und dass der fesselnde Redner gefeiert wird, währenddessen die Zuhörenden selbst eher unspektakulär im Dunkeln verbleiben. Also man hat schon den Eindruck, dass viele Menschen selber lieber Sender sind, als dass sie pure Empfänger oder Konsumenten von Informationen sind. Aber Sie sagen eben auch, Zuhören ist eigentlich ein Geschenk. Und das erscheint ja auch total plausibel. Zum Zuhören kann man eigentlich nicht gezwungen werden, ob man wirklich etwas aufnimmt oder nicht. Das ist ja etwas, was man in gewisser Weise selbst entscheidet oder was die eigene Aufnahmefähigkeit vielleicht auch entscheidet. Und Sie haben dann auch von den Begriffen Diskursalarmismus und Diskursidealismus gesprochen in Ihrem Buch. Können Sie mal so ein bisschen skizzieren, was für Sie wirklich gutes Zuhören ausmacht?
Ja, in der Tat. Also ich würde denken, dass Zuhören weitgehend unterschätzt wird und dass wir eben den charismatischen Redner feiern, aber eben nicht den guten Zuhörer, sei denn es ist eine gefeierte Therapeutin oder ein besonderer Therapeut, dem dann diese Dankesbriefe zugehen. Gutes Zuhören ist etwas, was man mit der Sozialwissenschaftlerin Christina Thümer-Rohr innere Gastfreundschaft nennen könnte. Also den Versuch, das andere in seiner Andersartigkeit wirklich an sich heranzulassen. Ich würde sagen, der Imperativ des guten Duo-Zuhörens würde lauten: Erkenne das andere in seiner Andersartigkeit, in seiner Fremdheit, seiner Schönheit, aber auch seinem Schrecken. Und das heißt eben, eine neue Schulleiterin an dieser gefeierten Odenwaldschule. Die Betroffenen melden sich erneut bei ihr. Sie haben versucht, über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, von ihrem Leid und ihrem Schicksal zu erzählen. Und auf einmal hört diese Schulleiterin zu und öffnet die Tür und erlaubt einen Anstoß, den es so vorher nicht gab. Woran liegt das? Wie kommt so etwas zustande? Und ich entfalte hier ein Konzept, das Konzept der Tiefengeschichte, geleitet von der Gedank von dem Gedanken, dass es oft eigene Erfahrungen sind, die uns empathiefähiger, die uns resonanzfähiger, zuhörbereiter machen, und versuche dann zu erklären, wie kann es eigentlich sein, dass man etwas lange überhört, dass man weghört, nur halb hinhört, und warum wendet man sich dem anderen, dem Fremden, unter Umständen auch dem Schrecklichen, dann tatsächlich zu. Und das versuche ich nicht abstrakt zu klären. Aus meiner Sicht ist der Diskursidealismus, ich definiere maximal abstrakt, perfekte Zuhörsituationen und Kommunikationssituationen, die gegeben sein müssen, das ist der Diskursidealismus genauso wie der Diskursalarmismus. Ich behaupte, alles vorbei, niemand kann mehr zuhören, alles versinkt in einem postfaktischen Spektakel. Aus meiner Sicht sind diese beiden extremen Formen des Denkens hinderlich. Ich versuche mich dem Konkreten ganz und gar zuzuwenden und wirklich im Detail und in Situationen zu studieren. Also habe den ersten Klimareporter der New York Times über Jahre hinweg interviewt und seine Aufklärungsanstrengungen verfolgt und seine Frustration, dass er nicht gehört wird. Bin einem der ökologisch progressivsten Politiker des gegenwärtigen Amerika begegnet, dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, immerhin die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, der schon in den 70er Jahren verstanden hat, was eigentlich nötig wäre, und dann 19 Jahre lang Gouverneur war in Kalifornien und viel progressive Politik durchgesetzt hat. Wie konnte er eigentlich etwas ausbilden, was ich dann das ökologische Gehör nenne? Habe einen ukrainischen Unternehmer 3 Jahre lang jetzt begleitet, seit dem Beginn des Angriffskrieges. Jemand, der versucht, seinen Vater in Russland zu erreichen, sein Vater, der in einem Kloster in Russland lebt und der ihm zunächst nicht glaubt, dass in der Ukraine wirklich Krieg herrscht, weil er vernebelt ist durch diese ungeheure Propaganda und die Macht der Propaganda. Wie gelingt es ihm dann doch, die Wahrnehmung des Vaters zu öffnen? Das ist meine Leit- und Schlüsselfrage.
Ja, es ist sehr, sehr spannend, diese einzelnen Geschichten, die Sie auch erzählen. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man sich die letzte Bundestagswahl anschaut, wenn man sich Landtagswahlen im 2024, die Wahlergebnisse anschaut, wir sehen Verschiebungen hin zu populistischen bis extremistischen Rändern bei den Wahlergebnissen. Und Sie haben gerade schon eine Emotion angesprochen, Frust. Es gibt weitere Verzweiflung, Wut, vielleicht auch sowas wie Sinnlosigkeit. All das können ja Gründe sein, warum man sagt, ich habe lange genug ausgeharrt und nur zugehört. Jetzt bin ich mal dran, jetzt verschaffe ich mir Gehör, wir gehen auf die Straße, wir sind laut. Diese Wut kann aus unterschiedlichen Gründen entstehen, also ganz objektiv aus ökonomischen Ungleichheitsgründen oder aus sozialer Ungerechtigkeit heraus, aus Schieflagen in der Verteilung oder in ungerechten Verteilungsfragen und aber auch Machtfragen. Vielleicht sowas wie sich nicht gehört fühlen, sich nicht gesehen fühlen. Warum zählt mein Wort weniger als das von anderen Menschen oder warum ist meine Stimme nichts wert? Vielleicht wurde das früher eher im Privaten geäußert. Man hat so den Eindruck, dass diese Stimmen lauter werden, dass sie auch an, dass das auch an der Urne entschieden wird. Haben Sie das Gefühl, dass in der Demokratie, dass Politik, Politikerinnen, Politiker, die Politik ist ja dann auch wieder so eine diffuse Menge, der wir gerne ja auch operieren oder wo wir gerne sagen, die Politik hört nicht zu, aber eigentlich muss man es ja runterbrechen auf Menschen. Ist das einer der Gründe? Hat sich da was tatsächlich was verändert oder ist die Erwart hat sich die Erwartung verändert? Haben wir uns gesellschaftlich verändert? Was sind die Gründe dafür, dass diese Wut oder diese Emotionen gerade besonders hochkochen und auch zu, ja, tatsächlich Veränderungen in Wahlergebnissen führen?
Ja, aus meiner Sicht haben Sie viele wichtige Gründe. Erfahrung von Ungleichheit, ökonomische Ungerechtigkeit, Krisenangst, Sündenbocksuche schon angesprochen. Ich würde als Medienwissenschaftler noch einen weiteren Grund hinzufügen. Wir haben mit den sozialen Netzwerken und den Plattformen eigentlich Instrumente, so würde ich das nennen, gigantischer Resonanzsimulation. Also jeder kann scheinbar zum Sender werden. Jeder kann scheinbar ein Großpublikum erreichen, aber am Ende sind es dann doch nur 3 Likes oder 5 Herzchen und man kennt die Leute alle, die diese Herzchen gestreut haben. Das heißt, es gibt fundamentale Asymmetrien bei einer gleichzeitigen Grundbotschaft, du kannst es schaffen. Elon Musk erreicht mit einem einzigen Desinformationstweet mehr als 200 Millionen Follower, kann seine Ingenieure zwingen, seine Tweets bevorzugt in die Timeline der X-Nutzer hineinzudrücken und tut dies auch nachweislich. Und jemand anderes sendet eben, ohne dass er je gehört findet. Und diese Resonanzerwartung bei gleichzeitiger Resonanzenttäuschung frustriert, die verbittert, Echolosigkeit verbittert. Das ist aus meiner Sicht eine Tiefenursache, eine mediumtheoretisch noch nicht, vielleicht nicht wirklich entzifferte Tiefenursache dieser Wutbewegung, die wir haben. Alle kämpfen verzweifelt, als Sender agierend, um das gehört werden, die wenigsten dringen durch. Und gleichzeitig gibt es von Seiten der Politik der Mitte, denken Sie an Habecks Kampagne, durchaus unrealistische, auch naive Zuhörversprechen nach dem Motto, ich komme jetzt mal in eure WG oder ich setze mich mal mit jemand 95-Jährigen zusammen und höre ein paar Minuten zu und die rührendsten Szenen werden dann auf meinem Social-Media-Account gestreut. Und gleichzeitig gibt es mit dem Populismus eine Bewegung, die eigentlich suggeriert, wir hören euch, Volkes Stimme, genauso ein Abstraktum wie die Politik. Wer ist das, die Volkes Stimme? Idealerweise ist das ein hochpolyphones, mehrstimmiges Konzert. Also wir hören euch, sagen die Populisten, wir hören euch und meinen das Volk. Aber faktisch errichten sie permanent Zuhörbarrieren durch ihre Verfeindungslust, durch die Stilisierung des anderen zum Sündenbock, durch die Verzerrung und durch die Lügen. Also da sind, ich würde sagen, dass unsere Kommunikationswirklichkeit, unsere Zuhörlandschaft wird durchzogen von lauter widersprüchlichen Ansprüchen und widersprüchlichen Strategien. Wer behauptet, er höre zu, will in Wahrheit womöglich einfach eine Wahl gewinnen oder instrumentell den anderen besänftigen.
Und wenn wir uns jetzt fragen, wie kommen wir denn aus dieser Misere, die wir beide gerade skizziert haben, und uns dabei ergänzt haben in der Beobachtung und Analyse, wie kommen wir da wieder raus? Eine Möglichkeit wäre sowas wie Vorbilder. Braucht es vielleicht zuhörende Vorbilder? Kann es sowas geben? Und wie könnten die aussehen? Das ist vielleicht nicht Robert Habeck am Küchentisch, der dann die besten Mitschnitte sendet. Vielleicht ist es was anderes.
Also natürlich, Sie haben recht. Albert Einstein hat mal gesagt, ein Vorbild zu sein ist nicht die wichtigste Art, andere Menschen zu beeinflussen, ist die einzige. Das finde ich einen interessanten Satz. Aber Vorbilder, ich denke da im Grunde genommen grundsätzlicher, in gewissem Sinne gesellschaftsbezogener. Ich glaube, wir brauchen eine Medienbildung auf der Höhe der digitalen Zeit. Ich plädiere seit 10 Jahren weitgehend erfolglos für ein eigenes Schulfach. Das ist die erste Anstrengung, die nötig wäre. Wir brauchen aus meiner Sicht auch eine Regulierungsanstrengung, die aber einem doppelten Ziel gerecht wird, nämlich Kommunikationsfreiheit zu sichern und gleichzeitig gegen Desinformation zu kämpfen, eine Zuhörblockade ersten Ranges. Aus meiner Sicht brauchen wir, und da kommen wir vielleicht zu diesen Vorbildern, dann doch eine Diskursanstrengung. Also die Mehrheit der Gemäßigten schweigt ja ungeheuer laut. Wir ziehen uns zurück. Es gibt diese hässlich Verhässlichungseffekte, Nasty-Effekte in den sozialen Netzwerken. Und man sagt dann selbst, Vielleicht mit guten Gründen, oh Gott, damit will ich nichts zu tun haben. Aber im Kern überlassen wir als Menschen der gesellschaftlichen Mitte viel zu leicht den Rändern, den Lauten, die Definition des Kommunikationsklimas. Und das ist ein Fehler, denn es sind wenige laute Hassende, die sehr, sehr viel Macht haben. Und denen schärfer entgegenzutreten, respektvoll, aber schärfer und deutlicher, das schien mir schon so etwas wie das Gebot der Stunde. Also mir geht es eher darum, wenn ich so über Ihre Frage nachdenke, brauchen wir Vorbilder? Ich glaube, wir müssen erstmal wieder die Voraussetzungen schaffen, dass Zuhören überhaupt gelingen könnte unter den gegenwärtigen Kommunikationsbedingungen.
Aber da sind wir ja im Grunde genommen bei der Frage, die ich ganz am Anfang dann doch mal zurückgestellt hatte, aber schon gestellt oder aufgeworfen hatte, angelangt, nämlich wird Zuhören eigentlich von Zuschauen abgelöst? Und wenn man sich die sozialen Medien anschaut, dann hat man ja den Eindruck, und jetzt könnte man sagen, Mist ist so, oder wie drehen wir die Welt zurück? Das werden wir aber nicht. Das Internet schreitet voran und oder die Digitalisierung schreitet voran. Das Internet geht nicht mehr weg. Wie gehen wir also damit um? Oder würden Sie die Beobachtungen vielleicht nicht teilen?
Ja, ich finde das eine interessante Formel vom Zuhören zum Zuschauen. Wir haben eine neue Dominanz des Visuellen. Ich würde auch sagen, es gibt einen vom Zuhören zum Reden. Also früher war es schwer zu senden oder vom Zuhören zum Senden. Früher war es schwer zu senden. Heute ist es schwer, Gehör zu finden. Früher war Information knapp. Heute ist Aufmerksamkeit knapp. Aber sehen Sie, ich war für dieses Buch intensiv im Silicon Valley. 3 Jahre lang habe ich die ersten Online-Gemeinschaften der Welt erforscht, auf der Suche nach dem Zivilitätsgeheimnis von Kommunikation. Und letztlich brauchen wir andere Voreinstellungen. Was hat diese erste Online-Gemeinschaft in Sausalito im Hafen von Sausalito, nicht weit vom Silicon Valley entfernt gelegen, ausgezeichnet? Die war relativ klein. Es gab keine Anonymität. Man hat intensiv diskutiert, aber es wurde maximal intensiv moderiert. Es gab Abogebühren, also nicht Werbung. Und man hat sich auch noch auf der Straße getroffen, also sogenannte Flashmeets, Fleischbegegnungen, echte Körper, die sich sehen. All dies kam vor, und diese frühen Vertrauensgemeinschaften wiederzuentdecken, das wäre schon ein möglicher Pfad. Das wäre so etwas wie ein Vorbild. Nichts von dem, was wir kommunikativ aktuell haben, ist alternativlos. Es könnte alles sehr viel anders sein, dass es anstrengend ist, das herzustellen und dass einige dann nicht ganz so viel Geld verdienen können, geschenkt.
Nichts ist alternativlos, ist ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende des Podcasts leider schon angekommen. Ich muss sagen, der Podcast ist ja im Grunde genommen perfektes Zuhören, wenn man so will. Aber auch wir hören zu. Von daher freuen wir uns, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer uns vielleicht mal Feedback dazu geben. Wenn Sie Lust haben, dann lassen Sie uns einen Kommentar da. Ich darf mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei Bernhard Pörksen für das Gespräch. Ein tolles Buch, wo es ums Zuhören geht, über das wir heute gesprochen haben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.